Hallo und herzlich willkommen zum ADHS Family Podcast, dem Podcast, der euch das Neueste aus der ADHS-Forschung, Tipps und Tricks zur Erleichterung des Alltags und jede Menge Verständnis für eure ganz spezielle Situation bringt. Ich bin im Übrigen Anna und war auch einmal eine verzweifelte Mama von einem betroffenen Kind. Aber heute, viele Jahre und mehrere Fortbildungen später, bin ich Expertin für ADHS. Und eine sehr entspannte Mutter eines mittlerweile jungen erwachsenen Mannes, der trotz dieses Syndroms zu einem glücklichen und beruflich erfüllten jungen Mann herangewachsen ist. Ich möchte euch mit diesem Podcast genau dort zur Seite stehen, wo auch ich vor vielen Jahren Hilfe gebraucht hätte. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dass es euch auch gelingt, euer Kind in ein glückliches und erfolgreiches Erwachsenenleben zu begleiten. Bevor es aber mit der Episode losgeht, lasst mich noch auf zwei Dinge hinweisen. Punkt 1, ich spreche in meinem Podcast immer nur von ADHS, weil das in der Fachwelt so üblich ist. Gemeint ist damit aber auch immer die verträumte Variante der ADS. Und Punkt 2, die Werbungen, die im ADHS Family Podcast geschaltet werden, dienen der Finanzierung von Projekten, die der gesamten ADHS-Community zugutekommen. Denn sie werden für die Produktion von Erklärvideos für Kinder oder für das familiäre Umfeld, für die Informationsweitergabe an Pädagogen, Diagnostiker und Ärzte sowie für spezielle ADHS-Projekte herangezogen. Mehr Informationen dazu findet ihr am Beginn von Podcast 128 bzw. in dem YouTube-Video, zu dem ich in den Shownotes verlinke. Ja, ihr Lieben, schon ganz, ganz lange wollte ich eine Folge zum Thema Autismus machen, weil Autismus und ADHS ja oftmals Hand in Hand gehen und ein gar nicht so geringer Prozentsatz der von ADHS betroffenen Kinder auch in das Autismus-Spektrum fällt. Und endlich ist es soweit. Wir werden uns in dieser und in der nächsten Folge und voraussichtlich auch in der übernächsten mit Autismus bzw. den Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen ADHS und Autismus befassen. Und dazu habe ich Professor Dr. Ludger Tebartz van Elst, Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, zum Interview geladen. Denn er befasst sich schon seit vielen, vielen Jahren mit beiden Syndromen intensiv. Da werden wir heute und das nächste Mal eine ganze Menge hochinteressanter Dinge von ihm erfahren. Bevor wir aber in das Interview eintauchen, lasst mich noch zwei wichtige Punkte festhalten. Zum einen, wie immer an dieser Stelle, der Hinweis auf das PDF, das ihr euch unter www.adhshilfe.net/autismus-1 herunterladen könnt. Ich verlinke dazu in den Shownotes. Und zum Zweiten möchte ich vorab zwei Formulierungen, die Professor van Elst immer wieder benutzt, ein wenig erklären, damit ihr auch wirklich gut folgen könnt. Einerseits spricht er immer wieder von Strukturen und meint hier Merkmale bzw. Verhaltensweisen, die aufgrund der typischen ADHS-Symptome bzw. Autismus-Symptome entstehen. Und zweitens spricht er immer wieder von einem Ausdeuten dieser Strukturen, wo ihr von mir gewohnt seid, dass ich von Reaktionen auf Verhaltensweisen spreche. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn Professor van Elst also sagt, dass eine autismustypische Struktur bei betroffenen Kindern die Tatsache ist, dass diese Kinder keine Empathie zeigen und die Ausdeutung dann in einer Kritik für das herzlose Verhalten besteht, so ist damit gemeint, dass ein typisches Symptom für Autismus jenes ist, dass betroffene Kinder nicht empathiefähig sind und dadurch als herzlos wahrgenommen werden und die Reaktion des Umfeldes dann meist Kritik für ihr mangelndes Mitgefühl ist. Ich schicke das nur voraus, weil im Interview sehr häufig von Strukturen und Ausdeutungen gesprochen wird und mir wichtig ist, dass ihr an diesen Stellen nicht gedanklich hängen bleibt und möglicherweise wichtige Informationen verpasst, bis ihr hier die Bedeutung entschlüsselt habt, weil ich das meistens anders formuliere. Gemeint ist aber dasselbe. Gut, das vorausgeschickt, starten wir in das Interview.
– ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter.
Mach's doch besser.
Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser.
Ja, herzlich willkommen, lieber Herr Professor van Elster. Herzlich willkommen im ADHS Family Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, zu unseren Hörern und Hörerinnen zum Thema Autismus bzw. Autismus-Spektrum-Störung zu sprechen. Sie sind ja eine wirkliche Koryphäe, die sowohl zum Thema ADHS als auch zum Thema Autismus-Spektrum-Störung ganz viel zu sagen hat, auch schon einiges geschrieben hat, ein ganz spannendes Buch, zu dem ich dann auch in den Shownotes verlinken werde. Und vielleicht für den Anfang, dass Sie sich mal kurz vorstellen, damit unsere Hörer und Hörerinnen wissen, mit wem Sie es zu tun haben.
Ja, gerne. Danke für die Einladung auch. Ja, mein Name ist Ludger Thebas van Els. Ich bin hier an der Uniklinik Freiburg Professor für Psychiatrie und Psychotherapie, Facharzt für Psychiatrie und ja, ganz normal Medizin studiert, Philosophie auch noch ein bisschen parallel und habe dann in der Neurologie begonnen. Mit meiner Facharztausbildung und wollte aber eigentlich immer schon Neuropsychiatrie machen, also dieses Grenzgebiet zwischen Neurologie und Psychiatrie, fand ich immer am spannendsten. Und dann bin ich eine Weile nach London gegangen, als klinischer Postdoc nennt man das, und dann zurück nach Freiburg in die Psychiatrie, habe hier meinen Facharzt gemacht, habe mit verschiedenen Methoden geforscht, vor allem mit Bildgebung, aber auch mit klinischen Methoden. Und dann war ADHS anfangs eines von mehreren Themen, die wir hier beforscht haben. Da haben wir auch eine neue Psychotherapiegruppe entwickelt und haben das dann in einer weltweit größten Studie beforscht, sowohl die Psychotherapie als auch die Pharmakotherapie von ADHS. Und ungefähr zu der Zeit, das ist schon eine Weile her, fing dann auch das Autismus-Thema an, 2004, 2005 war das, das zu uns kam und für uns sehr eindrücklich, weil wir waren selber vorher nicht sensibilisiert und so ähnlich wie das mit dem ADHS 10 Jahre vorher war, war das dann irgendwann auch mit dem Autismus, dass man erstmal für das Thema sensibilisiert werden muss, damit man es erkennt. Und dann hat sich in den letzten 15 Jahren da eine ganz intensive Beschäftigung mit entwickelt. Wir haben Studien gemacht und machen jetzt gerade, nächstes Jahr hoffentlich fertigstellend, auch eine große Psychotherapiestudie zum Autismus. Ganz ähnlich wie damals vor ungefähr 10 Jahren mit ADHS.
Wahnsinn, man hört schon an dieser kurzen Beschreibung, wie viel Sie ja über beide Themen wissen und wie viel Erfahrung Sie da in der Zwischenzeit ansammeln konnten. Und auch diese Studien klingen sehr spannend. Also wenn es da irgendwelche Links gibt, dann werde ich die auch ebenfalls in die Shownotes geben. Vielleicht komme ich gleich mal zu meiner ersten Frage. Es gibt ja mehrere Hörer und Hörerinnen, die mit Autismus-Spektrum-Störung gar nichts anfangen und die Symptome gar nicht kennen. Könnten Sie mal so die Hauptsymptome umreißen, vielleicht auch so je nach Lebensalter kurz, dass man ein Gefühl dafür bekommt?
Ja, gerne. Also die Hauptsymptome vom Autismus sind Probleme oder Schwierigkeiten mit der verbalen und nonverbalen Kommunikation. Ich erkläre gerade gleich, was das genau meint. Und der sozialen Interaktion. Also vor allen Dingen das Interagieren mit anderen Menschen ist oft ein Problem, weil autistische Menschen in ihren Grundeigenschaften nicht durchschnittlich strukturiert sind. So nenne ich es heute eigentlich am liebsten. Also zum Beispiel bei ganz kleinen Kindern fällt oft auf, bei den Babys, dass schon ab dem Alter, wo sich Blickkontakt zwischen Mutter und Kind oder Vater und Kind und den Geschwistern entwickelt, dass da häufig Auffälligkeiten sind. Ne? Also autistische Babys fällt es oft schwer, anderen Leuten in die Augen zu gucken. Also ein ganz frühes Symptom. Dann merkt man in den ersten Jahren oft noch nicht so viel bei den sensorischen, also bei den Fühlstörungen kann man schon was merken. Zum Beispiel autistische Babys finden es oft nicht angenehm, wenn sie berührt werden, wenn man sie streichelt. Und das ist natürlich ein großes Problem, manchmal auch für die Eltern. Ne? Dann kriegt man ein Baby, man freut sich auf das Kuscheln mit dem Baby und dann merkt man plötzlich, Mensch, mein Baby weint, wenn ich es streiche, wenn ich es anfasse, wenn ich es herze. wenn ich Körperkontakt nehme. Und das sind so die frühesten Auffälligkeiten. In der Fachsprache nennt man das sensorische Auffälligkeiten, also das Fühlen und die Auffälligkeiten im Blickkontakt. Die nächsten größeren Auffälligkeiten kommen dann, wenn sich die kommunikativen Fähigkeiten von den Kindern weiterentwickeln. Das kommt dann ja erst so im ersten, zweiten Lebensjahr. Und da merkt man dann oft, dass viele betroffene Eltern beschreiben, dass sie merken, mein Kind ist anders. Ja, die können das oft ganz schlecht in Worte fassen, worin das Anderssein besteht. Aber dass die Kinder schon im frühesten Alter anders sind, das merken die Eltern oft ganz gut bei autistischen Kindern, oft noch früher als bei der ADHS. Ne? Vom Prinzip her ist bei ADHS und Autismus vieles sehr ähnlich, auch vieles parallel. Beide sind nicht durchschnittlich strukturiert, aber die Art und Weise des Andersseins zwischen ADHS und autistischen Kindern ist dann eben doch ein bisschen unterschiedlich. Zum Beispiel das mit dem Blickkontakt, das hat man typischerweise bei ADHS-Kindern nicht. Ne? Die sind sehr lebhaft, sehr impulsiv, schreien vielleicht viel, das können autistische Kinder auch. Aber wir sind jetzt ja beim Autismus. Bei den autistischen Kindern wird es dann vor allen Dingen noch weitergehend auffällig, wenn es zur sozialen Interaktion kommt. Also wenn sie mit anderen Kindern zusammen sein müssen, wenn sie mit anderen Kindern spielen, wenn sich die Sprache entwickelt und die Eltern-Kind-Sprache dazu kommt. Diese ganzen Domänen der Kommunikation, des Austausches, der ist eben bei autistischen Menschen oft dann auch auffällig. Zum Beispiel dahingehend, dass sie erst ganz spät Sprache entwickeln. Es gibt viele Kinder, autistische Kinder, die sind sehr spät Sprache entwickelnd, also entwickeln es erst im dritten, vierten Lebensjahr. Normalerweise entwickelt man Sprache vor dem dritten Lebensjahr. Aber auch wenn sich die Sprache entwickelt, ist die bei autistischen Kindern oft auf eine gewisse Art und Weise auffällig. Oft wird das so beschrieben, die Kinder reden wie Erwachsene, die Kinder reden wie so ein Professor. Wenn man es negativ ausdrücken will, dann sagen sie, die sind altklug. Ne, die reden gar nicht in der typischen Kindersprache, sondern schon in einer sehr gewählten Sprache. Und auch im sozialen Austausch mit anderen Kindern gibt es schon oft Frühauffälligkeiten, dass es eben nicht so gut funktioniert. Manche nennen das auf Neudeutsch Plug and Play, also dass man Kinder einfach zusammentut und dann funktioniert das schon alles irgendwie. Das sind Schwierigkeiten, die man dann bei autistischen und ADHS-Kindern natürlich auch beiderseits wieder hat. Nur die genaue Art und Weise der Schwierigkeit, die unterscheidet sich dann zwischen ADHS und Autismus. Also bei ADHS sind sie eher impulsiv, rabaukig. Autistische Kinder sind oft sehr sensitiv, sehr empfindlich für laute Geräusche, halten sich die Ohren zu oder können mit dem Spielen der anderen Kinder nicht so viel anfangen. Also das sind jetzt die ersten frühen Auffälligkeiten. Je mehr sich dann das Sozialverhalten und die soziale Interaktion entwickelt, bei autistischen Kindern genauso wie bei ADHS-Kindern, desto breiter wird im Grunde der Strauß der Auffälligkeiten, vor allen Dingen bei den autistischen Kindern. ADHS ist ja eher vergleichsweise enger definiert, ne? Da haben wir die Unaufmerksamkeit, die motorische Hyperaktivität, die Impulsivität, auch die Besonderheiten der Emotionsregulation spielen bei ADHS natürlich auch eine gewisse Rolle. Bei Autismus kommt darüber hinaus eben noch die sensorischen Besonderheiten, also das Fühlen, der Blickkontakt, die eigenartige Sprache, dass die Sprache nicht so moduliert wird, sondern immer sehr monoton ist und in einer gleichen Sprache gehalten wird. Also diese Auffälligkeiten dazu. Und auch schon relativ früh, und das ist ganz, ganz weitreichend, dass es autistischen Kindern oft schwerfällt, zu erfassen, was andere, also neurotypische, durchschnittlich strukturierte Menschen, was die im nicht wörtlichen Sinne meinen. Ne, also Kommunikation besteht ja aus wörtlicher Kommunikation, das, was in den Sätzen gesprochen wird. Der Mensch ist ein Bär. Dann meint man natürlich nicht, dass er ein Tier ist, sondern man meint damit, dass der Bärenkräfte hat, dass es stark wie ein Bär ist. Mit sowas tun sich autistische Kinder sehr, sehr schwer. Die sind dann verwirrt. Die denken sich, warum ist der Mensch ein Bär? Was soll das jetzt bedeuten? Also diese ganzen übertragenen Bedeutungen von Sprache, das, was man eigentlich in Kommunikation ausdrücken will, aber nicht unbedingt wortwörtlich sagt, das kommt bei autistischen Kindern oft nicht an oder nur sehr schwer an. Und darauf reagieren dann die anderen. Das ist auch schon eine Entwicklung, die ganz, ganz früh kommt. Und gerade aus der Elternperspektive ist das was ganz, ganz Wichtiges, die beiden Sachen auch ein bisschen auseinanderzuhalten. Das eine sind die Eigenschaften, die Kinder mit Autismus oder mit ADHS haben, die nun mal nicht durchschnittlich sind. Und das andere ist, wie die anderen darauf reagieren, ne, weil sie das ja nicht verstehen. Weil die autistischen Kinder werden oft für arrogant gehalten oder für hochnäsig. Oder die anderen glauben, die halten sich für was Besseres. Ne, da kommt so ein kleiner Fünfjähriger, redet wie so ein Professor, ganz gestochen, ganz gewählt, so wie andere vielleicht mit 14, 15 reden und wird von anderen als altklug wahrgenommen. Und dann ist es eben bei autistischen Kindern zum Beispiel oft auch so, dass sie sich schlecht in andere reinversetzen können. Und wenn dann andere Kinder fallen und sich wehtun und die Knie aufschlagen und da bitterlich weinen, dann kann es passieren, dass so ein autistisches Kind im Kindergarten oder Grundschule dabei steht und sich das interessiert anguckt. Oh, lass mal gucken, wie sieht deine Wunde aus? Na, und das wird natürlich von den anderen als herzlos erlebt. Ne, autistische Kinder selber haben oft auch die Besonderheit, dass sie zum Beispiel Schmerzen nicht empfinden, dass sie relativ schmerzfrei sind. Und wenn sie sich selber das Knie aufstoßen, dann können sie es mit sich selber genauso machen. Die gucken sich das an, oh, interessant. Ah, da sieht man die Haut und da sieht man sogar die Gefäße oder was auch immer. Und so reagieren aber natürlich die meisten anderen Kinder nicht. Die weinen bitterlich, weil es ihnen wehtut und die wollen getröstet werden. Und die wollen nicht, dass ein anderes Kind kommt und sich interessiert ihre Wunde anguckt. Und das verstehen die natürlich nicht. Oder auch heutzutage sind die Eltern ja sehr nah dran, sehr engagiert, nehmen natürlich immer völlig klar, auch überwiegend die Perspektive ihres eigenen Kindes ein. Wenn Eltern das beobachten, auf dem Spielplatz, stellen Sie sich das vor, autistisches Kind, nicht autistisches Kind, das nicht autistische Kind fliegt von der Schaukel. Und das autistische Kind guckt sich interessiert die Wunde an, statt den eigenen Prinzen, die eigene Prinzessin zu bemitleiden. Dann reagieren die Eltern ja auch. Was ist das für einer? Das ist unglaublich.
Das ist natürlich schwierig, weil Eltern von neurotypischen Kindern ja das Verhalten gar nicht einzuordnen wissen.
Nein, klar. Und das geht mir selber ja auch so. Ich würde mich da ja gar nicht rausnehmen. Als meine Kinder so klein waren, da war Autismus noch kein Thema. So reagiert man ja als Vater und als Mutter. Natürlich findet man das herzlos, wenn da so ein Kind einfach nur das eigene Kind wie ein wissenschaftliches Studienobjekt betrachtet. Und
Ja.
das sieht dann ja die vielen, vielen kleinen Szenen, die da zusammenwirken. Wenn das nur einmal so wäre, das wäre ja auch schnell wieder vergessen. Aber weil die autistischen Besonderheiten genauso wie die ADHS-Besonderheiten ja Strukturen sind, wiederholt sich das natürlich immer wieder. Ne, und wir fingen an mit den, was sind die Besonderheiten? Besonderheiten im Blickkontakt, Blickkontakt nicht aufnehmen können. Das wirkt dann sehr distanziert auf andere. Besonderheiten in der Stimmmelodie, sehr monoton, sehr emotionsarm sprechen und kommunizieren. Das wirkt auf andere gefühlskalt. Besonderheiten in den Bedürfnissen. Autistische Menschen haben ein starkes Bedürfnis danach, dass Abläufe erwartungsgemäß sind. Man nennt das in der Fachsprache Routinen. Oder auch Stereotypien, also da werden bestimmte Verhaltensmuster immer wieder wiederholt. Oder bei den Verhaltensweisen zum Beispiel die Vorstellung, wie hat es morgens abzulaufen, wenn ich aufstehe, wenn ich mich wasche, wenn ich mich anziehe, was für Kleider ziehe ich an, was bekomme ich zum Essen. Da haben autistische Kinder oft sehr, sehr konkrete Vorstellungen, genau was die Reihenfolgen anbelangt, was zum Beispiel die Art und Weise des Essens anbelangt. Man will nur ganz bestimmte Sachen essen. Das geht auch nicht immer nach dem Geschmack, manchmal geht es auch nach der Haptik. Das bedeutet danach, wie sich das im Mund anfühlt und nicht unbedingt, wie es schmeckt oder danach, wie es aussieht. Äpfel werden nur danach gegessen, ob die Oberfläche auch wirklich makellos in einem bestimmten Grün ist und ein Rotstich wäre schon wieder ein Ausschlusskriterium. All diese Verhaltensweisen sind zunächst mal Strukturen, aber von den anderen Kindern, wenn die das dann im Kindergarten erleben oder in der Grundschule, wird das natürlich ausgedeutet. Ne? Die sagen, er will, dass alles nach seiner Nase tanzt. Der hält sich für was Besseres. Der glaubt, alle müssen das genauso machen, wie er das will. und so weiter und so fort. Und manchmal sind es ja auch die eigenen Eltern, die ihre eigenen Kinder so ausdeuten. Also das Muster, was sich da zeigt, was ganz wichtig auch für die Persönlichkeitsentwicklung dann ist, sowohl von autistischen als auch von ADHS-Kindern, dass man viele Sachen einfach nicht richtig versteht, nicht richtig einordnen kann. Und diese Missverständnisse, die führen dann eben zu Fehldeutungen. Und das ist oft viel schlimmer als die Struktur selber. Ne? Also die Ausdeutung, das ist ein hochnäsiger Junge, der will, dass alles nach seiner Pfeife tanzt. Und wenn andere Leute sich wehtun, das ist dem völlig egal.
Ja, weil natürlich das Umfeld das eben nicht erkennen kann und dann auf eine Art und Weise reagiert, die nicht gerade entwicklungsfördernd ist. Und vor allem deshalb, und da komme ich dann eigentlich auch schon zu meiner nächsten Frage, weil Autismus ja nicht immer Autismus ist, sondern das ist ja eine Spektrumstörung. Und wenn das nicht allzu ausgeprägt ist, wird das wahrscheinlich auch jahrelang nicht erkannt. Aber nicht nur, dass es ein Spektrum ist, sondern es gibt ja auch verschiedene Arten des Autismus. Können Sie da unseren Hörern die mal kurz umreißen?
Hier hören wir den Schlachtruf eines Mannes im erbitterten Kampf gegen den Klimawandel.
Eins für alle, die ihre Klimaziele wirklich entspannt erreichen wollen. Das Klimaticket. Einfach einsteigen, zurücklehnen und besser ankommen. Entgeltliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums.
Ja, klar. In der Fachsprache unterscheidet man zwischen primären und sekundären Autismus. Das eine, das sind Menschen mit Autismus, bei denen man die Ursächlichkeiten kennt oder zumindest mal die wahrscheinlichen Ursachen. Beispiele wären, es gibt zum Beispiel genetische Erkrankungen, das 22q11-Syndrom, das fragile X-Syndrom, oder es gibt erworbene Erkrankungen, wie zum Beispiel das alkoholische Fetopathie-Syndrom, wenn die Mutter alkoholkrank ist und dann das Kind in utero ganz starken Alkoholkonzentrationen ausgesetzt war. Oder man kann Autismus entwickeln nach entzündlichen Gehirnerkrankungen, nach einer Meningitis oder eher häufiger einer Enzephalitis, also einer Hirnentzündung oder Hirnhautentzündungen. In all diesen Konstellationen weiß man die Ursache des Autismus. Und das nennt man dann sekundärer Autismus. Also Autismus, bei dem man weiß, woher es kommt. Und häufig ist es so, dass Leute, die an solchen autistischen Störungen oder dann Krankheiten leiden, mit bekannten Ursachen, ist, dass die auch noch andere Probleme haben. Oft auch Lernschwierigkeiten. Oft ist die allgemeine Intelligenz nicht ganz so hoch, weil das im Grunde damit zusammenhängt. Wenn ich eine Hirnentzündung hatte und mein ganzes Hirn entzündet war, dann betrifft das eben oft ganz, ganz viele Funktionen. Das ist aber insgesamt die kleinere Gruppe von Menschen mit Autismus. Die größere Gruppe, die haben in der Fachsprache nennt man das einen idiopathischen, also einen Autismus, wo man nicht weiß, wo es herkommt. Das ist im Grunde nur ein hochgestochenes Wort für was ganz Alltägliches, nämlich Autismus, und ich weiß nicht, wo es herkommt. Da ist es aber eben doch oft so, dass es in der Familie erkennbar läuft. Und ich vergleiche das eigentlich immer ganz gerne mit dem Phänomen Körpergröße. Das Phänomen Körpergröße ist ein gutes Beispiel, weil das können sich alle vorstellen, das kennen alle. Auch das Phänomen Körpergröße läuft in Familien. Also Großeltern kriegen typischerweise große Kinder, kleine Eltern bekommen kleine Kinder. Und wenn der Unterschied bei den Eltern sehr groß ist, eine Person sehr groß, eine Person sehr klein, ist der Unterschied bei den Kindern oft auch größer. Und so ähnlich sollte man das eigentlich auch sehen mit dem Autismus-Eigenschaftscluster und eigentlich genauso mit dem ADHS-Eigenschaftscluster. Häufig ist es bei den Menschen, die eben keine klar benennbaren Ursachen für Autismus oder ADHS haben, so, dass die Eltern schon auch so ein bisschen, wir sagen immer, aus dem Cluster kommen, also ein bisschen ähnlich strukturiert sind. Und das kann man auch wissenschaftlich gut erklären. Das liegt an der Genetik. Es gibt mehrere hundert Gene, die mit meist kleiner Effektstärke das mitverursachen, ob und wie sehr man autistisch oder ADS-artig strukturiert ist. Kann man wirklich vergleichen mit Körpergröße. Und wenn Sie von den mehreren hundert Genen fast alle in der Variante an Bord haben, die dann gen ADHS oder Autismus gehen, dann sind sie halt sehr ADS-ig oder sehr autistisch strukturiert. Wenn sie dann keine von an Bord haben, dann sind sie am anderen Ende des Spektrums. Und genauso ist es mit der Körpergröße auch. Da gibt es mehrere hundert Gene, die laden auf das Phänomen Körpergröße auf. Wenn sie die alle an Bord haben, dann sind sie ein sehr großer Mensch. Dann denken Sie an Dirk Nowitzki, der ist ja allen bekannt, darf man auch sagen, weil er ja eine öffentliche Figur ist. Der hat, soweit ich das erkennen kann, sicher keine Krankheit. Ich würde mal davon ausgehen, dass der einen großen, sehr großen Vater und eine sehr große Mutter hat und damit von diesen Größegenen alle an Bord hat. Deshalb ist er in seiner Art und Weise so groß geworden. Und genauso würde ich es sehen mit dem Autismus und dem ADHS. Das kann man eigentlich von den Eigenschaften an sich hier im Grunde gar nicht so richtig als Krankheit, eigentlich auch nicht als Störung sehen. Es ist einfach nur eine Besonderheit. Aber, und da bin ich wieder bei dem, was ich vorhin sagte, oft resultieren aus diesen Besonderheiten typische Probleme oder Problemverhaltensweisen. Und viele von denen beruhen darauf, dass auch die anderen, manchmal auch die Betroffenen selber, das nicht richtig verstehen. Ja, autistische Kinder, genau wie ADSler, die merken schon, ich bin anders als die anderen, aber sie verstehen es nicht richtig. Und die Eltern merken das auch. Das zu bemerken, ist nicht so schwer. Ja, also, dass da irgendwas nicht durchschnittlich ist, das merken alle eigentlich relativ schnell. Aber was es genau ist und wie man das zu verstehen hat, das ist für viele ganz schwer.
Ja, und da geht es natürlich dann vor allem in Richtung Diagnose. Das merke ich immer wieder, dass viele Eltern im System scheitern, wenn sie mit ihren Kindern, vor allem also von der ADHS-Seite kenne ich es sehr deutlich, zum Diagnostiker gehen, Kinder- und Jugendpsychiater,
ja.
Jugendpsychologe, Kinder- und Jugend,
ja.
Ja, Neurologe, und die ADHS wird nicht erkannt. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Autismus nicht viel anders sein wird. Wie funktioniert
Absolut.
Überhaupt eine Autismusdiagnose?
Naja, also im Grunde gehören ja auch beide zu den sogenannten Entwicklungsstörungen. Ich weiß nicht, ob das schon bekannt ist. Es gibt eine neue Klassifikation in der Medizin, die ICD-11, die gilt seit 2022 eigentlich. Und da werden die auch ganz benachbart eingestuft. Die Diagnose von der Theorie her ist für beide gleich. Das Entscheidende ist eine sorgfältige sogenannte Entwicklungsdiagnose. Das bedeutet, man muss sich ganz viel Zeit nehmen, und die Kinder selber, aber eigentlich vor allen Dingen die Eltern, die sie ja gut kennen, ganz, ganz genau befragen, wie fand die Entwicklung statt? Wie war die Schwangerschaft? Wie war die Geburt? Gab es Geburtskomplikationen? Gab es Schwangerschaftskomplikationen? Haben sie Medikamente genommen? Es gibt Leute, die nehmen Valproat, weil sie das müssen. Und das kann aber auch dazu führen, dass die Kinder dann ADHS oder Autismus bekommen. Wie war die frühe Entwicklung? Wie war es laufen lernen? Wie war es sprechen lernen? Wie war es mit dem Essen? Wie war es mit den Kleidern? Konnten sie Kleider vertragen oder waren sie da empfindlich? Wie war es in der Krabbelgruppe? Wie war es zu Hause in der Interaktion mit den Geschwistern? Wie war es mit dem Schlafen? Und wie war es mit Blickkontakt? Und so weiter und so fort. Diese ganzen Besonderheiten müssen sehr, sehr detailliert abgefragt werden. Bei den ADSlern dann ja eher zum Beispiel in der Krabbelgruppe oder im Kindergarten konnten sie ruhig sitzen bleiben, konnten sie bei Spielen, wo man mal längere Zeit am Stück dranbleiben musste am Thema, ging das oder funktionierte das nicht, waren sie leicht ablenkbar, konnten sie warten, bis sie an die Reihe kamen mit Fragen, das wäre jetzt eher so eine Frage, die auf ADHS abzielt, konnten sie anderen Kindern in die Augen gucken, das ist eher eine Frage, die auf Autismus abzielt. Konnten sie in lauten Umgebungen, wenn alle Kinder da zusammen sind und schreien oder im Pausenhof in der Schule, konnten sie das ertragen oder haben sich die Ohren zugehalten, weil es zu viel war? Wäre wieder mehr eine Frage, die auf Autismus abzielt. Konnten sie im Schulunterricht ruhig sitzen bleiben? Ist eine Frage, die auf ADHS abzielt. Vom Prinzip her ist das bei beiden Entwicklungsstörungen sehr ähnlich. Man muss also ganz, ganz genau abfragen, wie die Entwicklung stattgefunden hat. Und da zeigen sich dann die Besonderheiten. Darüber hinaus gibt es jetzt noch diese ganzen Fragebögen, die Sie wahrscheinlich kennen. Die gibt es sowohl für Autismus als auch für ADHS. Für Autismus gibt es da auch noch im Grunde viel mehr und viel ausgefeiltere Fragebogensysteme. Da gibt es die berühmten ADOS und ADR-Fragebögen. Da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen im Detail. Das ist sehr, sehr ausgeklügelt, differenziert ausgearbeitet. Aber leitlinienmäßig muss man trotzdem betonen, die Diagnose wird nicht durch Fragebögen gestellt. Es ist also nicht der Fragebogen-Score, was die Diagnose am Ende des Tages vergibt oder nicht vergibt, sondern die Fragebögen sind nur Hilfsmittel. Und das Entscheidende ist wirklich, dass jemand, der sich ein bisschen auskennt mit der Geschichte, diese Entwicklungsanamnese erhebt und ganz genau guckt, wie haben sich die Kinder selber erlebt, wie haben sie sich verhalten, was konnten sie und was konnten sie nicht. Und auf der Grundlage muss man dann überlegen, ob die diagnostischen Kriterien erfüllt sind, so wie sie nun mal definiert sind in den großen Systemen, oder aber nicht.
Wie hoch ist denn der Prozentsatz der Kinder, die von einer Autismus-Spektrum-Störung betroffen sind, also im Kindes- und Jugendalter?
Also nach internationalen Zahlen würde man so von 1 bis 2% ausgehen. Aber was Sie im Grunde vorhin auch schon ansprachen, ist immer das Problem des Spektrums. Wenn Sie das Spektrum wirklich ernst nehmen und wiederum mal dieses Körpergrößebild als Hilfe nehmen, dann wird natürlich klar, dass das irgendwann auch ein bisschen willkürlich ist, wo man da den Cut-off hinsetzt. Also nehmen Sie mal das Beispiel Körpergröße als Beispiel, und Sie würden den Cut-off bei 2 Meter setzen, dann hätten alle die, die über 2 Meter wären, die Körpergröße-Störung, so in Analogie zu ADHS oder Autismus. Und alle die, die drunter wären, hätten sie nicht. Dabei unterscheidet natürlich den, der 1,99 ist, von dem, der 2,1 Meter ist, fast gar nichts. Während dem, der 2,1 Meter ist und der 1,50 ist, den unterscheidet natürlich viel. So ähnlich muss man das eben mit dem Autismus und dem ADHS auch sehen. Es ist ein Spektrum und je weiter Sie nach unten gehen mit dem Cut-off, desto mehr werden es natürlich. Es gibt da diese berühmte Gauß-Glocke, das ist so eine Glocke, die die Verteilung von normal verteilten Eigenschaften angibt. Dazu gehört auch Körpergröße. Dazu gehört sicher auch autistisch oder ADHSig strukturiert sein. Und dann ist es immer so ein bisschen die Frage, wenn Sie jetzt nach den Häufigkeiten fragen, wenn Sie den Cut-off streng wählen, dann werden es immer weniger. Und wenn Sie den Cut-off großzügiger wählen, werden es mehr. Momentan geht man von 1 bis 2% aus, von Menschen, die ins Autismus-Spektrum gehören, gemäß der aktuell gültigen Definitionskriterien. Wenn Sie aber die nehmen, die da nah dran sind, aber nicht sozusagen über der kritischen Marke, dann sind es wahrscheinlich auch 3, 4 oder sogar noch mehr.
Also fast schon ähnlich den Prozentsätzen der ADHS.
Genau, das kann man wieder beides sehr, sehr ähnlich sehen. Ohnehin sind die beiden ja auch durchaus miteinander positiv verwandt. Im jetzt noch gültigen System darf man eigentlich Autismus und ADHS gar nicht gleichzeitig diagnostizieren. Und im kommenden System geht das, weil man erkannt hat, dass es das einfach nicht stimmt.
Ja, Herr Professor, dann gibt es ja auch noch die hochfunktionalen Autisten. Vielleicht können Sie da auch noch ein paar Sätze dazu sagen, weil die ja häufig schwerer erkannt werden.
Ja, ihr Lieben, genau hier machen wir einen Cut und fahren an dieser Stelle im zweiten Teil des Interviews fort, wo wir dann unter anderem erfahren, was hochfunktionaler Autismus ist, warum Autismus oft mehr Anerkennung und Toleranz in der Gesellschaft erfährt als ADHS und wie Betroffene mit dem von Professor van Elst ins Leben gerufene SBZ-Modell unterstützt werden können. Dann erinnere ich nochmals an das PDF, das ihr euch unter www.adhshilfe.net/autismus-1 begleitend zu dieser Episode herunterladen könnt und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid.